vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen und der Pastor geht nach vorn. Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude. Und mit einem Mal stürmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet, eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. Und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten, willst deine Freunde wiedersehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag wird zu auffällig. Darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen. Und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten. Und Jesus antwortet, stell dir das mal vor.
Herr Jesus, wir beten, dass du uns in diese Vorstellung mit hineinnimmst. In diese Vorstellung, was wäre, wenn? Wir bitten dich, dass du uns heute ein Fenster aufmachst, dass wir innerlich etwas sehen können, das wir vorher noch nicht gesehen haben. Und wenn wir es vorher schon etwas gesehen haben, dass du unseren Blick noch erweiterst. Jesus, wir danken dir von Herzen. Du bist der Höchste aller Namen. Du bist der Richter über alle, du bist der Allmächtige, der auf dem Thron sitzt. Dir ist alles untertan. Amen. Erst einmal auch herzlich willkommen an alle im Livestream. So, ich muss mal schauen, wo ich hier bin. Noch sehe ich nichts. Gibst du mir die erste Folie? Dank dir. Ja. Ja, noch einmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid bei diesem Thema. Es ist ja kein leichtes Thema und immer wieder sagen mir Leute, also ich gucke schon längst keine Nachrichten mehr. Ich habe es so satt, schlimme Dinge zu erfahren, das brauche ich nicht. Ich habe schon zu Hause genug. Und dann noch in einen Gottesdienst zu kommen, in dem es um verfolgte Christen geht, Hut ab. Wir wollen heute einen Weg finden, wie man das eigentlich alles aushalten kann, wie man zu diesem Leid auf dieser Welt überhaupt eine Art von Zugang bekommen, geschweige denn damit fertig werden kann im Ansatz oder ja, wie man damit umgeht. Ihr seht hier eine Karte, das ist der sogenannte Weltverfolgungsindex. Viele von euch werden das schon kennen. Ich sage es für die, die zum ersten Mal das sehen. Open Doors erstellt jedes Jahr einen solchen Index und dort findet ihr eine Rangliste der ersten 50 Länder, in denen Verfolgung am allerhärtesten ist. Wir betrachten insgesamt 78 Länder mittlerweile mit Besorgnis, was das angeht, aber hier werden die ersten 50 mit der krassesten Verfolgung dargestellt. Wenn man das so sieht, dann denkt man auch vorhin mit der Zahl von 365 Millionen Christen, die verfolgt werden, in schärfstem Maß, dann denkt man so, das ist wie eine Statistik. Aber hinter jedem einzelnen Menschen stecken Namen, Gesichter, Familien, Situationen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb haben wir dort auch immer noch solche Gesichter drauf, damit man das eben sieht. Seit 1955, also nächstes Jahr 70 Jahre, kümmert sich Open Doors um verfolgte Christen. Es hat begonnen als Schmuggelaktion. Wir sind auch weiterhin Schmuggler. Aber wir schauen eben in all diesen Ländern, wie geht es den verfolgten Christen und was können wir für sie tun. Und heute feiern wir den sogenannten weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Und ihr werdet euch sagen, na gut, so einmal im Jahr kann man das. Und es gibt ja dann vielleicht morgen den weltweiten Gebetstag für die besten Köchinnen oder am nächsten Tag irgendeinen anderen, ich weiß nicht, Gedenktag für irgendetwas. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass das Thema heute ganz tief in unsere Herzen hinein sinkt. Und ich werde heute zwei Länder vorstellen, die in diesem Jahr nach vorne geschoben wurden, in unseren Fokus geraten, weil sie sehr extrem sind. Das eine ist Iran und das andere ist Nordkorea. Wir machen es so, dass ich gebe ein kleines Intro, dann sehen wir einen Clip über das jeweilige Land. Dann erzähle ich eine Geschichte, eine wahre Begebenheit von jemandem aus dem Land. Und nachher, und bitte erschreckt jetzt nicht, beten wir zusammen. Also wenn du heute hier bist und sagst, beten, das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht, was das ist, dann ist es eine gute Gelegenheit, mit offenen Augen zuzugucken, was die anderen so machen. Und wenn du hier bist und sagst, beten kenne ich, dann such dir jemand, Jochen, wie hast du so schön gesagt, der freundlich aussieht, der nett aussieht, der richtig gut aussieht, und bete mit den Leuten nachher zusammen, so zu zweit, zu dritt, zu viert. Und auch am Stream betet alle gerne zu Hause mit. Ihr habt den Vorteil der Kaffeetasse, aber wir können auch beten. Ich komme zu Iran. Iran ist ja im Moment so eine Achse, ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber die schon von Bedeutung ist. Also es ist ein Land, das ganz viele sogenannte Proxys hat, also sogenannte wie zum Beispiel Hisbollah oder Hamas oder so, einfach ihre Stellungen in anderen Ländern hat und zentral agiert, ohne selbst tätig zu sein, im Vordergrund. Und es ist eine sehr schwierige Lage auch im Land, denn dort regieren Menschen, die sagen, es ist ein 100% muslimischer Staat und wir wollen, dass das Volk so und so reagiert. Ihr kennt alle diese Frau, Leben, Freiheit, Bewegung, wo Frauen auf die Straße gegangen sind, weil sie ohne Kopftuch umherlaufen wollten. Ich habe heute Morgen eine neue Nachricht gesehen, dass jetzt psychiatrische Kliniken errichtet werden sollen, um diese Frauen, die keine Kopftücher tragen, gleich einzuweisen und gleich unter Drogen zu setzen. Also es ist wirklich ziemlich heftig. Seit der Islamischen Revolution 1979 ist Iran ein islamischer Gottesstaat und die Scharia, das Gesetz des Islams, herrscht dort in extremem Maß, wird dort sehr konsequent umgesetzt. Bei der Scharia ist es auch so, bei dieser Gesetzgebung, dass man das Gesetz dehnen und auslegen kann. Also es ist nicht, wie wir es in Deutschland kennen, das ist die Regel und so wird es gemacht, sondern man kann das so ein bisschen nach seinen Vorstellungen auslegen. Und deswegen sind die Menschen einfach so enttäuscht, auch vom Islam in großem Maß. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Atheisten, aber auch immer mehr Christen, weil sie sagen, das soll ein Gott sein, der so sich um die Menschen kümmert und sie so verfolgt. Viele haben sich vom Islam distanziert und Zehntausende sind zum Glauben an Jesus gekommen. Es ist mit China das Land, das am weitesten vorne ist in der Evangelisation. Also die meisten Menschen kommen in Iran und in China aktuell zum Glauben, weltweit betrachtet. Von der Regierung werden diese Christen aber als Staatsfeinde betrachtet, als Menschen, die den Staat zerstören wollen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein kurzes Video an, wie es unseren Geschwistern im Iran geht.
Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist stolz auf die Staatsreligion, den Islam. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Islamischen Republik ist. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Nach der Covid-19-Pandemie wurden alle 4 verbliebenen farsischsprachigen Kirchen auf unbestimmte Zeit geschlossen und durften nicht wieder eröffnet werden. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Ich erinnere mich, dass ich in unserer Wohnung eine kleine Gruppe Christen traf. Wir waren zu 4 oder 5. Das war unsere Hausgemeinde. Unser Pastor rief uns einige Tage vorher an und gab uns Bescheid, ob und wann wir uns treffen würden. Aber seine Nummer hatten wir nicht, aus Sicherheitsgründen. Damit wir nicht geortet werden konnten, nahmen wir vor den Treffen unsere Batterien aus den Handys. Zur Sicherheit sagten wir einander unsere richtigen Namen nicht. Auch von unserem Pastor kannten wir nur seinen Spitznamen.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens verhaftet und gefoltert zu werden.
Eines Tages wurden ein paar Leute unserer Gruppe festgenommen. Wir anderen wurden gewarnt, wir kommen und verhaften euch. Entweder ihr findet ein gutes Plätzchen oder ihr verlasst den Iran. Wenn ein Mensch seine Heimat verlassen muss, bedeutet das, er musste sehr vieles zurücklassen, sein ganzes Leben.
Sie sperrten uns beide ein, jeden alleine. Ich hatte große Angst. Der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Mut gab, war mein Gedanke an Gott. Deshalb habe ich die ganze Zeit mit Gott gesprochen. Wegen der Bücher im Auto hatte ich große Angst. Es waren einfach zu viele Bücher. Und ich wusste, sie könnten mich verurteilen.
Ich weiß, Jesus war bei uns, als sie uns geschlagen und uns verhört haben. Wir spürten eine Wärme in unseren Herzen und fühlten, dass Jesus mit uns ist. Jesus selbst hat gesagt, glücklich ist, wer wegen mir verfolgt und geschlagen wird.
Mein Mann und ich beten täglich für die Iraner, für jede Stadt im Iran, für all die Straßen, in denen wir spazieren gingen, für all die Menschen, die wir kennenlernten. Wir beten für die, denen wir von Jesus erzählten. Bitte betet für diejenigen, die für den Namen Jesu Christi unter Druck sind oder im Gefängnis sitzen, dass der Tag der Freiheit bald kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Hier ist schon mal ein erster Schlüssel. Warum tun sich Menschen das an? Wir hatten neulich Besuch von einem Ehepaar. Er arbeitet oder beide sogar für die deutsche Regierung für ein Projekt in Afghanistan. Und sie sagten zu uns, warum sind die Christen eigentlich so blöd und stehen für Jesus ein, wenn sie doch wissen, was mit ihnen dann passiert? Und ich fand die Frage richtig interessant, weil ich dachte, genau darauf brauchen wir eine Antwort. Wenn wir uns fragen, was würden wir denn an ihrer Stelle tun? Also zum Beispiel, was würden wir denn tun, wenn jetzt von unten hier im Treppenhaus die Polizei hereinstürmen würde und sagen würde, die Versammlung wird sofort aufgelöst oder hier darf keiner mehr an Jesus glauben. Was würden wir tun? Wenn Sie heute hier sind, wenn du heute hier bist und Jesus nicht kennst, dann ist das eine Frage, die man gar nicht beantworten kann. Wir sehen es besonders bei den Menschen, die aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, aus dem Islam, aus all diesen anderen Religionen zu Jesus finden. Sie sagen, so eine Liebe habe ich noch nie gefunden. Sie sagen, so eine Befreiung habe ich noch nie gefunden. Ich weiß, Jesus ist in meinem Herzen, ich werde ihn nie wieder loslassen. Das kann hier leicht verloren gehen, weil wir eine Verwässerung erleben. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können alles holen, wir können alles kaufen oder kennen jemanden, der es kaufen kann. Wir brauchen nichts und niemanden in unserer Gesellschaft, denken wir. Aber wir sehen es an diesen Geschwistern. Der eine, der sagt, als sie auf mich eingeschlagen haben, habe ich so eine Wärme gespürt. Ich habe einfach zu Jesus gebetet. Daran sehen wir, wie er in diesen Momenten uns beisteht. Ich hatte bei Open Doors so meine verschiedenen Wellen mit dem Thema Leid und immer wieder andere Überlegungen dazu. Und einmal bin ich in so eine Phase gekommen, wo ich gedacht habe, ich höre jeden Tag diese ganzen Geschichten und überlege mir, könnte ich dem standhalten? Könnte ich standhalten, wenn ich, was weiß ich, wie gefoltert würde und so weiter? Und es hat mich ganz verrückt gemacht innerlich und ich habe dann gesagt, Jesus, bitte, gib du mir eine Antwort. Und sofort, also ich habe lange überlegt und erst dann Jesus gefragt, ziemlich dumm. Man sollte gleich Jesus fragen. Ich habe sofort die Antwort bekommen, ich führe mit dir dein Leben und ich begleite dich auf Schritt und Tritt bis zum letzten Tag deines Lebens. Und mit jedem Menschen auf dieser Erde tue ich dasselbe. Und du musst nicht alle Leben leben können, sondern nur deins. Und das gebe ich euch gerne weiter, weil es mich sehr tief berührt hat und ich dann auch still wurde über dieser Frage, könnte ich? Wir müssen und dürfen nicht im Konjunktiv leben. Wir müssen im Jetzt und Hier leben und jeden Tag gibt uns Gott das Manna, das wir brauchen. Nicht für morgen, dann ist es verrottet, nur für heute. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Farhad. Farhad ist nicht sein richtiger Name und wir sehen sein Gesicht nicht. Das hat mit IT-Gründen natürlich zu tun. Wir können leider kaum noch Gesichter zeigen, weil man die Menschen sofort aufspürt. Farhad war drogensüchtig, als er Jesus kennenlernte. Und er sagt, als ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir und ich empfand Freiheit und Glück und konnte auf der Stelle mit den Drogen aufhören. Für seine Familie und Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachzuvollziehen. Als ich zu Jesus fand und anderen davon erzählte, dachten sie, ich wäre wieder auf Droge. Aber der Drang, die Botschaft weiterzugeben, die sein Leben so verändert hatte, blieb. Aber wie? Denn die Regierung betrachtet solche Menschen ja als staatsfeindlich, als Staatsgefahr. Also geht sie entschieden gegen Christen vor, die offen über das Evangelium sprechen. Und Farhad war unsicher, wie soll mein weiterer Weg aussehen? Er wurde Taxifahrer und eines Tages hörte er Lobpreismusik im Auto. Und ein Mann, sein Gast, sprach ihn darauf an und sagte, was ist das für eine Musik? Und über die Inhalte der Musik konnte er ihn in diesem Moment auf dieser Fahrt zu Jesus führen. Und Farhad sagt, das öffnete eine neue Tür in meinem Herzen und ich erkannte, ich kann die Botschaft der Erlösung den Menschen um mich herum weitergeben. Und begeistert begann er zu evangelisieren und ging in eine Hausgemeinde, bekam Zugang zu Bibeln, zu christlichem Material, um das weiterzugeben. Aber er wusste nicht, dass die Behörden ihm schon längst auf der Spur waren. Und eines Tages wurde er wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet. Und er kam ins Gefängnis. Angst und Schmerz prägten diesen Ort. Doch Farhad gab nicht auf, sondern wandte sich an den Herrn. Ich fragte Jesus, was möchtest du hier von mir, was soll ich tun? Und da möchte ich eine kleine Zäsur machen. Ich finde es so wunderschön, bei Christen in der Verfolgung sieht man, dass sie nicht mehr so von sich ausgehen, sondern Jesus fragen, was möchtest du durch mein Leben tun? Ich gebe mein Leben ganz dir und du kannst damit tun und lassen, was du willst. Bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt, betete für ihn im Namen Jesu und er wurde gesund. Das war ein Wunder und führte dazu, dass mehrere Menschen auf Fahad zukamen, um mehr über Jesus zu erfahren. Und während seiner Inhaftierung vertrauten 23 Menschen ihr Leben Jesus an. Jetzt frage ich mal in die Runde, wie viele hast du so in letzter Zeit zu Jesus geführt? Ich finde es so beeindruckend, wenn jemand sagt, Jesus, was willst du hier im Gefängnis mit mir? Nimm mich ganz, mach einfach mit mir, was du willst. Ich diene dir. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis floh Fahad mit seiner Familie aus dem Iran, um sie zu schützen. Es fiel ihm nicht leicht, der Heimat den Rücken zu kehren. Und er sagt, ich verließ das Land unter Tränen, in dem Wissen, dass die Ernte reich war, es aber nur wenige Arbeiter gab. Heute ist er Pastor in einem anderen Land und er sagt, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, wohin auch immer er mich ruft. Weil wir wissen, dass Jesus noch immer Christen sucht, um Seelen zu retten, erkennen wir, dass wir unserem Herrn damit Freude bereiten können, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wenn wir für verfolgte Christen beten, beten wir dafür, dass ihr Glaube stabil bleibt und sie andere zu Jesus führen können. Für Open Doors zu arbeiten, für mich, ist die indirekteste Art der Evangelisation, aber auch gleichzeitig die direkteste. Ich bete für Menschen und sie werden freigesetzt. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Analysten, die durch diese Länder gehen und nach verfolgten Christen Ausschau halten, sie zusammenbinden und zu Gemeinden zusammenführen und so weiter. Und unsere Analysten haben die erste Frage, wirklich kannst du sie nachts aufwecken, sie stellen sie, was ist das Wichtigste, das wir für euch tun können? Und die meisten Christen, egal in welchen Ländern, egal von welchem Glaubenshintergrund, sagen, das Wichtigste ist, dass ihr für uns betet, dass unser Glaube unter diesen Umständen stabil bleibt und nicht zusammenbricht. Von der Seite wissen wir, was wir tun können. Um das zu tun, brauchen wir aber eine Sicht der Dinge. Ich habe vorhin gesagt, ich habe so einen Traum. Und ich möchte euch mitnehmen in Epheser 1, Verse 18 bis 20. Da sieht man, dass wir Augen haben, die vielleicht manchmal nicht genau sehen und dass wir es brauchen, dass unsere Augen geöffnet werden. Er, Jesus, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das heißt, jeder von uns hier im Raum hat eine unverwechselbare Berufung und meistens sind wir uns gar nicht so sicher, was das ist. Oder wenn es ans Beten geht, sind wir ganz oft schnell scheu und sagen, was ist mein kleines Gebet schon in dem großen Ozean der Gebetsanliegen oder dieser Welt? Wo führt das hin? Aber diese Verse, ich komme gleich zum nächsten, die machen für mich eine Welt auf, die wir lernen müssen zu sehen, welches unvorstellbar reiche Erbe auf uns wartet, weil wir zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren. Erfahren heißt wirklich verstehen, wirklich wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. In ihnen, in mir, in dir, in mir wirkt eine unermesslich große Kraft Gottes. Und jetzt kommt's, es ist dieselbe Kraft, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich weiß nicht, wer diese Passage in der Bibel kennt, als Jesus von den Toten auferstand, dass sich um dieses Geschehen herum Gräber öffneten und Tote wieder zum Leben kamen. Könnt ihr mal nachlesen. Diese Auferstehungskraft von Jesus war so gewaltig, dass die Toten drumherum nicht mehr im Grab bleiben konnten. Und diese selbe Kraft wohnt in jedem von uns. Und wenn wir jetzt gleich beten für unsere Geschwister in Iran, dann lasst uns das in unseren Gedanken haben und auch so zum Ausdruck bringen, dass wir fest beten, dass wir klar beten, dass wir uns trauen, Dinge zu beten, wo wir sonst vielleicht eher so ein bisschen schüchtern sind. Und wie gesagt, für die, die das nicht so gewohnt sind, ihr könnt euch einfach dazustellen, aber stellt euch doch gerne mal zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert. Und auch am Stream betet gerne für unsere Geschwister in Iran mit. Wir können dabei Jesus danken, dass er in den vergangenen Jahren so viele Iraner zu Jesus geführt hat. Manchmal denke ich, es ist wie so ein Ding. Hier sind wir auf der Bühne vor dem Vorhang. Ich soll nicht so weit gehen, haben sie gesagt. Warte mal, ich bleib mal hier. Sind wir vor dem Vorhang. Wir sehen die Welt wie so ein Theater. Wir sehen, was alles sich abspielt und wir erschrecken und sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch ganz unmöglich und wie sollen wir dabei überleben und können wir überhaupt noch Kinder in die Welt setzen bei diesem ganzen Schlamassel? Und dann gibt's eine Welt, jetzt laufe ich aber wirklich mal raus, und die ist hinter dem Vorhang und da spielt sich das ab, was wir nicht sehen, das Unsichtbare. Und mit diesem Unsichtbaren müssen wir lernen zu leben, wenn wir sagen, diese Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns. Und das ist die gute Botschaft bei der Verfolgung, dass Gott weiterhin alles in der Hand hat. Deshalb bitte betet, dass die Christen dort in Iran bei ihren Treffen in den Hauskirchen nicht entdeckt werden. Stell dir vor, du kommst zum Hauskreis und du weißt nicht, ob jemand klingelt und dich gleich festnimmt. Bitte betet, dass Jesus den Christen im Gefängnis Trost und Macht, Kraft und Mut gibt und ja, dass vor allem die Mithäftlinge, das Wachpersonal zu Jesus finden dürfen, dass Christen in der Bibel verwurzelt werden, dass Jesus gute Leiter beruft. Also, jetzt wäre der Moment, wo man aufstehen könnte und sich jemanden suchen könnte und ich glaube, das bringt auch ein bisschen Bewegung in die Sache, das ist jetzt nicht schlimm, es tut nicht so weh. Betet gerne und ich schließe das dann von hier vorne ab. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in diesem Moment unsere Gebete vervielfachst, dass wir sie zu dir bringen, aber dass du daraufhin handelst, das glauben wir fest. Denn du liebst es, mit uns zu sprechen. Du liebst es, uns zuzuhören. Dafür hast du uns geschaffen. Jesus, wir beten um deine Vollmacht in Iran, dass du immer noch mehr Menschen zu dir führst und dass vielleicht plötzlich es so viele Christen gibt, dass das Land ganz anders regiert werden kann. Wir beten für alle Verfolger, dass du sie zu dir ziehst, dass du ihnen Träume und Visionen schenkst, wie so oft in diesen Ländern, dass du dich ihnen zeigst als Jesus Christus, der Herr aller Herren. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Herzlichen Dank für eure Gebete. Jetzt kommen wir zum letzten Land und für heute und das ist Nordkorea. Vielleicht habt ihr euch schon ein bisschen damit beschäftigt. Nordkorea, das ist die härteste Diktatur dieser Welt, die größte Überwachung überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und es gibt zum Beispiel so ein Nachbarschaftssystem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf dem Dorf lebst, hier irgendwo, dass man so ein bisschen guckt, ob samstags dann auch die Straße gut gefegt ist. Oder dass man einfach mal so ein bisschen aufpasst, was machen die anderen denn so. Und dass man anfängt zu sprechen und zu sagen, also der Sohn von dem, der wird, da wird nichts draus, ne? Also der ist, ja, es wird nichts. Und das ist aber eine ganz andere Sache als in Nordkorea, die Nachbarschaftsüberwachung. Nachbarschaftsüberwachung dort heißt, man lebt zum Beispiel in einem Hochhaus oder so und hat das in Blöcke unterteilt und jeder soll darauf achten, was der andere tut. Und in einer wöchentlichen Sitzung wird das dann alles ausgetauscht und der Sinn ist, alle anderen niederzumachen und zu sagen, was sie alles verkehrt gemacht haben. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Argwohn ergibt? Für das Sicherheitsgefühl ist am Boden. Also man fühlt sich ja vor niemandem mehr sicher, wenn man weiß, der Nächste könnte sofort dein Verräter sein. Und wenn man dann so in dieser Gruppe zusammensteht, fängt eben einer an und sagt alles Schlechte über alle anderen und dann geht der Nächste und der Nächste und der Nächste und dann geht man voll aufgebaut in die nächste Woche. Und es ist eine umfassende Propaganda, schon im kleinsten Kindesalter wird beigebracht, Kim Jong-un, der aktuelle Diktator, ist Gott. Er sieht sich als Gott gleich und will auch so behandelt werden. Was wir vorhin gesungen haben im Lobpreis, vielen Dank für den Lobpreis auch euch, wir haben gesungen, du bist der höchste Gott. Und Kim Jong-un sagt, nein, nein, ich bin der höchste Gott. Und so kann man sich vorstellen, warum überhaupt Christen dort verfolgt werden, denn das sind ja zwei Mächte, die da aufeinander prallen. Und es ist auch eine Bedrohung für jemanden, der sagt, ich bin Gott, wenn ein anderer sagt, nein, nein, ich kenne jemand anderen, der ist der höchste Gott aller Götter. Und so wird schon früh am Morgen in Pyongyang, in der Hauptstadt Nordkoreas, über Lautsprecher Lobpreis zu Kim Jong-un ausgerollt. Und die Menschen, von ihnen wird erwartet, dass sie das mitsingen, dass sie diesen Lobpreis mitmachen. Und auch immer zwischendurch am Tag wird man wieder abgefragt, bist du noch dabei? Und wegen dieser Nachbarschaftsüberwachung ist es natürlich so, wenn jetzt jemand Christ wird, dann fangen plötzlich die Augen an zu leuchten. Dann wird plötzlich etwas hell im Leben. Vielleicht hört jemand auf mit Rauchen oder sonst irgendwas. Und das fällt auf. Und sofort gerät man unter Beschuss. Und werden Christen entdeckt, deportiert man sie und ihre Familien ins Arbeitslager oder tötet sie auf der Stelle. Schaut euch das in dem Clip mal etwas näher an.
Nordkorea. Ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land.
Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also drei Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Das werden wir auch gleich tun, aber davor noch eine Geschichte hören. Es ist die Geschichte von Damaris, natürlich heißt sie nicht so. Damaris erzählt, ich entdeckte schon in der Grundschule mein sportliches Talent und ich wollte eine hervorragende Sportlerin werden, die dem Land Ehre macht. Das lässt schon tief blicken, die dem Land Ehre macht. Und dieser Traum zerplatzte später. Mein Lebenstraum änderte sich. Ich wollte einen wohlhabenden und mächtigen Mann der Partei oder aus der Armee heiraten. Während meines Studiums starb der oberste Führer Kim Il-sung. Der berüchtigte mühsame Marsch, das ist die allgemeine Wirtschaftskrise in Nordkorea 1994 bis 1998, bei dem Millionen von Nordkoreanern verhungerten. Unterernährung führte dazu, dass Studenten während der Vorlesungen zusammenbrachen. Im Rahmen dieser Staatskampagne wurden übrigens Wörter wie Hunger oder Hungern verboten, weil sie auf Regierungsversagen hinwiesen und Bürger, die behaupteten, die Todesfälle seien auf Hungersnot zurückzuführen, konnten ernsthafte Probleme bekommen. Die nationale Hungersnot verschlimmerte sich, sagt Damaris, und meine Mutter und ich beschlossen, das Land zu verlassen. Ich fand einen Fluchthelfer, der meine Mutter und mich über die Grenze führen sollte. Und dazu mussten wir aber den Grenzfluss überqueren. In der dafür vereinbarten Nacht war es stockdunkel. Wir hatten keine Ahnung, wo wir uns befanden und was wir tun sollten. Also mussten wir uns ganz auf die Führung des Fluchthelfers verlassen. An einer Stelle mussten wir gegen die Strömung schwimmen. Hätte der Fluchthelfer mich nicht auf halber Strecke am Arm gepackt, hätte ich nicht überlebt. Nach minutenlangem Kampf schaffte ich es aus dem Wasser, aber ich konnte meine Mutter nirgends entdecken. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. In China fand ich zunächst Unterschlupf bei meinem Onkel und meiner Tante. Ich kam mit Christen in Kontakt und begann, die Gottesdienste einer nahegelegenen Gemeinde zu besuchen. In dem Moment, als das Evangelium in mein Leben trat, folgten Schwierigkeiten. Einem der Cousins passte es nicht, dass ich bei meinen Verwandten wohnte, und eines Tages drohte er mit einem Streit, mich bei der Polizei zu verraten. Wir haben es gerade gehört, das hätte bedeutet, zurückgeschickt zu werden nach Nordkorea und in eines der Arbeitslager zu kommen. Der Familienkonflikt verschärfte sich und machte seine Drohung wahr. Agenten der Regierung suchten nach mir. Gott sei Dank war ich an dem Morgen früh in der Gemeinde und nahm an einem Gebetstreffen teil. Nehmt an einem Gebetstreffen teil, Leute, ich sag's. Als ich nach Hause gehen wollte, lud mich einer der Ältesten zu einem Frühstück ein, an dem auch Gäste aus Südkorea teilnehmen würden. Wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich festgenommen worden. Nach dem Frühstück rief mir der Älteste zu, ich sollte sofort fliehen. Er sagte, dass ein Fahrzeug vor dem Gebäude geparkt habe. Er habe jemanden von der Regierung aus dem Auto steigen sehen. Ich rannte zur Hintertür der Gemeinde, ging direkt zum Haus einer der Diakonissen in der Nähe. Sie nahm mich auf und half mir zu entkommen. Die Wachen konnten mich nirgends finden. Dann ordneten sie an, alle Verkehrsmittel und Straßen in und aus der Region zu sperren, wegen einer Person. Ich fühlte mich wie eine Ratte in der Falle. Die Diakonisse sagte mir, dass sie den Wasserweg nicht gesperrt hätten. Irgendwie schafften wir es, den Fluss gemeinsam zu überqueren. Wir reisten weit über die Berge und erreichten schließlich ein kleines Dorf. Sie führte mich zu einem der Gebäude, in dem sich eine Hauskirche befand. Schließlich konnte ich aus China fliehen. Heute träume ich davon, und das ist Damaris Traum, eines Tages in mein Heimatland Nordkorea zurückzukehren und Jesus dort zu verkündigen. Wir haben mehrere Beispiele dafür, dass Menschen, die nach China geflüchtet sind, die diesen unglaublichen, unfassbaren Weg überhaupt auf sich genommen haben, die das auch noch überlebt haben und dort angekommen sind, sogar teilweise freiwillig zurückgehen, weil sie sagen, wir können doch unsere Geschwister nicht im Stich lassen. Manchmal werde ich in Gemeinden gefragt, wie viele Geschwister hast du eigentlich? Und ich muss sagen, ich habe 5 Jahre bei Open Doors gebraucht, um diese Antwort zu geben. Ich habe einen leiblichen Bruder und ich habe Millionen von Schwestern und ich habe Millionen von Brüdern und die leben überall auf der Welt verstreut. Ich habe so viele, ich kenne die gar nicht alle mit Namen. Die leben in allen Ländern und das sind alles meine Geschwister. Leib Christi habe ich früher ganz klein gedacht, vielleicht noch Europa. Aber ich hatte diesen Blick noch nicht. Nur als ich nach Bangladesch gereist bin, als ich in Kurdistan war, als ich auf der arabischen Halbinsel war, als ich in Kenia war, habe ich gesehen, das sind meine Geschwister und diese Gesichter vergesse ich nie. Niemals. Und genauso geht es unsere nordkoreanischen Geschwistern, die nach China fliehen, wieder zurück wollen, weil sie sagen, wir vergessen doch die Gesichter unserer Familie nicht. Wir wollen ihnen dienen. Und darum geht es heute, so einen inneren Schulterschluss zu machen, so eine innere Geschichte zu bekommen, so dass wir auch sagen können, wir hören nie auf zu beten und zu bitten. Wir lassen uns dabei vom Heiligen Geist leiten. Wir bleiben wach, wir bleiben bereit und wir bitten Gott inständig für alle Christen. Und bevor wir jetzt zum Gebet für Nordkorea kommen, würde ich gerne Folgendes machen. Ich würde gerne beten mit uns, für uns alle, wirklich für uns alle, mich eingeschlossen. Ich habe irgendwann gesagt, Jesus, ich bin kein Checklistenbeter. Ich kann nicht so diese Gebetsanliegen, die jetzt gleich kommen, das kann ich nicht so jeden Tag check, check, check und dann habe ich es gemacht. Da kriege ich Stress. Ich kriege Stress, weil was ist, wenn ich es mal nicht mache, wenn ich es vergesse? Ich brauche so wie so einen inneren Chip, sage ich mal, oder irgend so was Eingebautes. Ich brauche von dir eine Hilfe in mir, die mich automatisch für verfolgte Geschwister beten lässt. Und wenn du das auch möchtest, dass du einfach aus dem Heiligen Geist heraus, weil Gott das in dir initiiert, für verfolgte Geschwister beten können möchtest, dann lass uns gerne aufstehen und dafür beten. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, wie ihr das wollt. Manche brauchen dazu ihren Sitz, um sowas zu empfangen. Aber einfach, wenn du das möchtest, dann bete jetzt innerlich gerne mit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in allem auf dich ausgerichtet sind und dass wir sogar zum Beten deine Hilfe benötigen. Und wir bitten dich jetzt so sehr von Herzen darum, dass du uns hilfst zu beten, dass wir plötzlich merken, wir beten anders, weil du unsere Zunge, unseren Mund füllst, weil du durch uns hindurch betest. Wir bitten dich, dass wir wie so ein Kanal sind, der etwas aussprechen kann, was du uns aufs Herz legst. Jesus, wir beten, dass du in uns etwas installierst, etwas tust, etwas veränderst, dass unser Herz, was vielleicht vorher aus Stein war, ein fleischernes Herz wird, dass wir etwas spüren, dass wir beginnen, etwas zu spüren, wenn es um verfolgte Geschwister geht, dass wir merken, wenn es ihnen weh tut, tut es uns weh, dass wir merken, was sie betrifft, betrifft auch uns. Herr, das ist ein Wunder, das nur du tun kannst und wir bitten dich, dass du das jetzt in jedem tust, der das auch möchte. Amen. Ihr könnt gleich wieder in Gruppen zusammenkommen und miteinander beten. Also gerne wieder aufstehen, vielleicht eine neue Gruppe von Leuten suchen und für unsere Geschwister in Nordkorea beten. Dazu haben wir diese Gebetsanliegen. Und die könnt ihr gerne ablesen oder einfach aus eurem Herzen beten. Jesus, wir danken dir für all die Gebete, die eben gesprochen worden sind. Und wir bitten dich, dass du in Kim Jong-un selbst etwas bewegst, dass er, dessen Familie auch viel von dir gehört hat, sich dir zuwenden darf. Das ist ein Gebet, das sehr extrem klingen mag, aber dir sind alle Dinge möglich. Wir bitten dich, dass auch in den Arbeitslagern deine Liebe durchscheint, dort, wo deine Kinder sind, dass du sie besonders behütest, dass du besonders auf sie achtest. Und wir bitten dich, dass irgendwann, so wie bei uns auch, die Mauer fällt zwischen Nord- und Südkorea. Dass das Land sich wieder öffnet. Herr, dir ist nichts unmöglich und wir vertrauen dir, dass du das machen kannst. Amen. Dankeschön. Setzt euch noch mal kurz, bitte. Wir bekommen immer wieder die Frage, was können wir denn noch tun? Auch Jochen hat sie vorhin gestellt, was können wir als Gemeinde tun? Und ich weiß nicht, ob du Englisch sprichst, aber falls du Englisch sprichst, dann kannst du hier den QR-Code gerne mal abscannen und gelangst dort direkt zu einer Seite, auf der du englische Nachrichten an unsere verfolgten Geschwister richten kannst. Man kann es so machen, dass man sagt, Herr, bitte zeig mir doch einen schönen Bibelvers, der direkt in die Situation von jemandem trifft, den du kennst und zu dem du diese Botschaft transportieren willst. Ich finde es so faszinierend, einen Gott zu haben, der so etwas vermag. Und dann schreib, und das landet in Südkorea bei unseren Partnern und sie übersetzen das ins Koreanische und frag mich nicht, wie es gelangt zu unseren verfolgten Geschwistern. Was sie auch tun können, was du auch tun kannst, hinten gibt es 4 Tische mit Karten. Und diese Karten nehmen wir auf unseren Reisen mit. Und da kann man auch auf Englisch, Spanisch oder Französisch schreiben. Und zum Beispiel über YouVersion dann die Bibelstelle raussuchen in der Sprache. Und zum Beispiel schreiben, liebe Schwester, lieber Bruder auf Englisch, einen Bibelvers, der ermutigen. Und bitte nur mit dem Vornamen unterschreiben und nichts von Open Doors erwähnen, sonst müssen wir die Karte leider aussortieren aus Sicherheitsgründen. Und worauf ich euch auch aufmerksam machen möchte, ist das Heft auf eurem Platz, wenn ihr das eben mal vornehmen möchtet. Einige kennen das sicher schon, andere wieder nicht. Es ist ein monatliches Gebetsheft und ein Heft, in dem man jeden Monat kostenfrei Informationen bekommen kann über ein bestimmtes Thema. Hier ist zum Beispiel von klein auf, wenn bereits Kinder Verfolgung erfahren, und dort erfährt man, was ist eigentlich los in der Welt? Wie werden Kinder weltweit verfolgt? Und es ist immer mit positiven, mutmachenden Geschichten auch versehen, wo Jesus wirklich eingegriffen hat. Wenn ihr in der Mitte mal aufschlagt, dann seht ihr so ein DIN-langes Heftchen für euch am Livestream. Ihr könnt es auch abscannen hier oder auch jeder, der es hier möchte, wenn ihr das kostenfrei bestellen möchtet mit diesem QR-Code. Hier seht ihr für jeden Tag ein kleines Gebetsanliegen. Und manchmal entdecke ich Menschen darauf, die ich kenne, die ich selber getroffen habe auf einer meiner Reisen. Und es berührt mich dann immer besonders, wenn ich sehe, hier sind so ein paar kleine Zeilen, aber das ist ein ganzes Leben, das betrifft ein ganzes Dorf, das betrifft eine ganze Nation. Und wenn du magst und dieses Gebet auch eben mitgesprochen hast, zum Beispiel, du es noch sprechen möchtest, dann abonniere dir gerne kostenfrei dieses Heft, leg dir den Gebetskalender dorthin, wo du jeden Tag vorbeikommst. Hinten drauf, wenn du nicht den QR-Code nehmen möchtest, ist hier so eine kleine Karte, auf der steht groß Ja und dort ist ein Adressfeld. Und das kommt mir manchmal vor wie der schwierigste Teil meiner Ansagen, weil ich ganz oft Adressen nicht lesen kann, weil die Leute denken, ich kenne meine Adresse und sie soll sie rausfinden oder so. Aber wenn du möchtest, dann füll diese Adresskarte in ganz großen, guten, leserlichen, schönen Buchstaben aus. Und wenn du magst, noch mit Telefonnummer, dass ich nochmal nachfragen könnte. Und diese Karten zusammen mit hinten den Postkarten, wenn ihr die schreiben mögt, könnt ihr am Büchertisch hier oben, ihr habt heute unten einen Büchertisch von der Gemeinde und hier oben einen von Open Doors, könnt ihr in die Acrylbox werfen. Wenn du jetzt sagst, so viel Geld habe ich ja gar nicht dabei. Wir haben heute so ein Kästchen dabei und versuchen das mal, dass man mit Apple Watch, mit PayPal und ich weiß nicht, was alles bezahlen kann. Dann guck doch einfach mal vorbei. So, dazu sagt Jochen nachher was. Wir haben eine Mediathek, in der ihr viel mehr erfahren könnt. Podcasts, Sendungen, könnt ihr alles mal reinschauen. opendoors.de www.ikf.org/mediathek. Und das Letzte, auf das ich euch aufmerksam machen möchte, ist nächstes Jahr, habe ich schon erwähnt, wird Open Doors 70 Jahre alt. Und wir machen dann eine große Konferenz, da kommen in der Regel Tausende von Menschen. Und wir haben einen Jugendtag, wir haben einen Gebetstag und wir haben einen Tag für die ganze Familie mit riesen Kinderprogrammen. Und das willst du nicht verpasst haben. Das ist in Karlsruhe, also ganz nah, gleich um die Ecke. Und der Eintritt ist frei. Also was kann man mehr sagen? Ja? Bring dein Brötchen und komm. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und Jochen würde dir jetzt gerne das übergeben.